Herzlich willkommen bei Fröhlich Lesen. Die aufmerksamen Zuschauer werden sagen, irgendwas stimmt da doch nicht. Das sieht doch alles anders aus. Man hat uns rausgelassen. Fröhlich Lesen darf jetzt raus. Wir zeichnen die Sendung auf und zwar in der Buchbar in Erfurt und freuen uns, dass wir hier ein schönes, kleines, neues Zuhause gefunden haben. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Die Moderatorin ist die alte und die Gäste sind aber neu, wie jede Sendung. Heute geht es so als Oberthema, würde ich sagen, ums Ankommen, aber auch ums Wegkommen. Und es geht um so ein tiefes Gefühl einer gewissen Verlorenheit oder auch Orientierungslosigkeit, dass man so denkt, was mache ich jetzt eigentlich, wo lege ich eigentlich mein Ei? All das bespreche ich mit meinen Gästen heute Abend. Zwei sind zu Gast. Marco Ott ist in einer Arbeiterfamilie im Ruhrgebiet aufgewachsen und wollte als junger Mann nur eins weg. Ich will da weg, ich will von denen weg, also von den Eltern. Ich will aus dieser Kleinbürgerlichkeit raus, ich will irgendwie weg. So. Dann hat er versucht, in der akademischen Welt Fuß zu fassen und musste merken, dass dieser Weg irgendwie steinig ist und eine Entfremdung auch bedeutet mit dem, was früher mal war. All das hat er beschrieben in seinem Roman »Was ich zurückließ«. Marco Ott, schönes Cover übrigens. Sieht gut aus, der Roman. Danke. Herzlich willkommen.
Danke.
Zweiter Gast der Sendung ist die Journalistin, Autorin und auch Verlegerin, ehemalige Constanze Neumann. Das Jahr ohne Sommer heißt ihr Buch. Und es geht eigentlich um ein, ja, so ein bisschen zwischen den Welten schweben. Eigentlich der... Das, was mir am besten, also was mein Lieblingssatz war, was auch dieses Gefühl so ausdrückt aus dem Buch, ist, wir drinnen waren DDR und draußen war Westdeutschland. Sie sind mit ihrer Familie geflohen, das war dann alles kompliziert. Und auf einmal waren ihre Eltern, beides Musiker, talentierte Musiker, im Westen als ehemalige Leipziger. Und Sie waren dann auch da. Wie kam es zu dieser Flucht?
Das ist eine schwierige Frage. Meine Eltern haben diese Entscheidung getroffen.
Die haben irgendwann gesagt, das ist...
Das wollen wir nicht mehr. Mein Vater hatte politisch eine ganz andere Einstellung und wollte die auch formulieren. Und meine Tante war bereits nach Westdeutschland geflohen und organisierte für meine Eltern die Flucht. So dass sie die Möglichkeit hatten, das zu versuchen. Nur hat es bei meiner Tante eben geklappt und bei uns nicht. So.
Was ist passiert?
Naja, wir sind im Kofferraum eines Fluchtautos. Also die Fluchtorganisation hat ein Auto gestellt, einen Westwagen, der über die Transitstrecke fahren sollte. Und es gab damals ein Gesetz, dass diese Wagen auf der Transitstrecke nicht kontrolliert werden dürfen. Die haben uns eingesammelt in Leipzig. Wir lagen im Kofferraum.
Können Sie sich an das Gefühl erinnern, wie das war in diesem Kofferraum? Sie waren ja noch sehr klein.
Ich war klein. Ich war knapp 4. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich erinnere mich dann an den Moment, als wir angehalten wurden an der Grenze und der Kofferraum aufging. Und da eben Grenzsoldaten mit Maschinenpistolen standen, mit Schäferhunden. Also daran erinnere ich mich sehr genau. Das ist mir auch so
geblieben. Das war ja quasi auch der große erste Bruch in Ihrem Leben.
Ja.
Dieser Moment.
Ja.
Weil ab diesem Moment waren Ihre Eltern weg.
Ab diesem Moment waren meine Eltern weg. Und ab diesem Moment war auch klar, dass alles anders war, als ich dachte. Also ne, dieses Bild, was man hat, dass die Eltern alles richtig machen und dass man zusammenbleibt. Die waren plötzlich weg. Und ich kam dann in ein Kinderheim, war dort gar nicht so lange und wurde dann von meinen Großeltern abgeholt und war dann 2 Jahre bei ihnen in Leipzig.
Wie war das?
Das war schön. Also meine Großeltern wohnten ganz bei uns in der Nähe in Leipzig, hatten viel, viel Zeit mit mir verbracht. Und das war, klar, meine Eltern waren nicht da, aber ich hatte doch, wie eine Familie. Ich ging weiter in meinen Kindergarten. Das heißt, da gab es auch eine Kontinuität, auch eine emotionale Kontinuität.
Ihre Eltern waren im Gefängnis und wurden irgendwann ausgewiesen. Also durften irgendwann in den Westen.
Genau.
Oder wurden freigekauft.
Genau.
So. Dann durften auch Sie irgendwann die DDR verlassen. Was ist das für ein Gefühl? Also ich meine, da ist ja in so einem jungen Leben, Sie waren ja noch ganz klein, ist ja schon irrsinnig viel passiert. Also erst lebt man mit den Eltern, dann geht der Kofferraum auf und auf einmal lebt man mit seinen Großeltern. Zack, bumm. Und dann ist man in einem anderen Land, das auch noch ein ganz anderes System hat.
Ja, obwohl man natürlich das System als Sechsjährige noch nicht so begreift. Was man aber wohl begreift, war die Verunsicherung meiner Eltern. Also dieses, wir müssen das hier in dem neuen Land schaffen. Meine Mutter ist im Gefängnis sehr, sehr krank geworden und konnte ihren Beruf als Geigerin nicht mehr ausüben. Und mein Vater versuchte in nicht mehr ganz jungem Alter, mit 50, sich eine neue Existenz aufzubauen. In diesem Land, was ein fremdes Land war.
Ihre Eltern haben sich ja sehr unterschiedlich verhalten. Also Ihren Vater habe ich als sehr, der wollte irgendwie gefallen. Er wollte auch, dass es ihm gefällt. Er wollte, dass es der Familie gefällt. Er wollte es irgendwie schön haben, oder?
Er wollte es schön haben und er wollte, dass es gut wird und dass es richtig so ist.
Also auch um seine Entscheidung von damals natürlich irgendwie noch mal zu legitimieren?
Genau. Also es sollte gut werden. Es konnte gar nicht anders als gut werden, weil wir waren ja nun im Westen.
Und der Westen war für ihn früher so, dass da geht man hin, da ist alles, da wird alles gut.
Das Freiheitsversprechen.
Das Versprechen, sich politisch engagieren zu können, alle Möglichkeiten zu haben, das war für ihn der Wunsch, da wollte er sein. Und deswegen auch der Wunsch, dass es dort für uns gut werden sollte.
So ein bisschen, das hat ja ein bisschen was, was auch bei Ihnen so da ist. Also diese Sehnsucht, irgendwo hinzugehen, wo dann alles gut ist, oder? Oder wo man das Gefühl hat, hier bin ich irgendwie richtig.
Ja, wobei ich, da müssen wir vielleicht ein bisschen differenzieren. Also ich habe mich damals auch sehr richtig gefühlt in meiner Familie, mit meinen Eltern. Es gab ja dann, in dem Buch beschreibe ich ja Momente, Situationen, wo dann gesellschaftliche Urteile über mich gefällt wurden. Als 10-, 11-Jähriger zum Beispiel bin ich nach der Schule nach Hause und da war immer ein Mitschüler auch, jeden Dienstag, Max heißt er. Und eines Tages hat er aus dem blauen Himmel heraus gesagt, dass ich irgendwie in der Sozialsiedlung wohne und dass es doch irgendwie ein bisschen assi sei. So. Und da war es, glaube ich, das war so der erste Moment, wo ich so ins Grübeln kam, so im Sinne von, oder wo ein gesellschaftliches Urteil über mich hereingebrochen ist, was dann Veränderungen bei mir ausgelöst hat, wo ich mir dann Fragen gestellt habe.
So. Aber das könnte ja in beide Richtungen gehen, so eine Frage. Also ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jemand mir das sagt, wie assi, dass ich eigentlich eher so sagen würde, das wollen wir doch mal sehen, wer hier wie assi ist von uns beiden.
Ja, schon. Also er war
klar, für einen 10-Jährigen ist es natürlich noch mal anders.
Ja. Absolut, genau. Und da, also es hat bei mir eher Fragen ausgelöst, als dass es so eine krasse Gegenreaktion ausgelöst hat. Und dann haben sich diese Momente auch irgendwie multipliziert. So, ne? Und klar kann man jetzt sagen, diesem Urteil kann man widersprechen, sollte man widersprechen. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, ich war sehr jung. Und da, ja. Da stellt man sich Fragen einfach so.
Also in beiden Büchern ist es ja so, man will irgendwie weg und dann ist man weg und dann fehlt das, wo man eigentlich weg wollte. Also Ihre Eltern haben ja alle Infos über Leipzig aufgesogen. Also wenn sie irgendwo Informationen bekommen konnten. Und ja, ich glaube, das war dieses, was mich so gerührt hat. Hier drinnen sind wir DDR, aber draußen ist Westdeutschland. War ein Ankommen überhaupt möglich?
Sehr schwer. Also es war sehr schwer möglich, Auch deswegen, weil meine Eltern eben nicht mehr, natürlich nicht in die DDR zurückreisen durften. Die Möglichkeit gab es nicht und ich weiß nicht, ob...
Also es war quasi geswitcht. Jetzt genau, konnte man eben nicht mehr nach Leipzig.
Sie durften nicht zurückreisen. Ich durfte nach Leipzig reisen, auch zu meiner Großmutter und habe das dann auch häufig gemacht. Aber klar, die waren in der DDR verurteilt gewesen und deswegen nicht erwünscht. Und da fehlte natürlich was. Das war unsere Heimatstadt, da war unser Freundeskreis, das war auch vertraut. Und klar, mein Vater sagte immer, das ist Deutschland und das ist ja kein fremdes Land, aber das war es natürlich doch. Es ist eben ein anderes Land gewesen mit anderen Regeln und anderen Gesetzmäßigkeiten. Und deswegen habe ich mich auch in Ihrem Buch wiedergefunden, weil wir natürlich bestimmte Dinge gar nicht so machten wie die Menschen im Westen, auch unser Umfeld. Ja, also bestimmte Codes kannten wir nicht. Und ich habe gemerkt, dass meine Schulfreundinnen manchmal geguckt haben und das seltsam fanden, wie es bei uns zu Hause zuging.
Ist es dann so ein Gefühl, wenn man noch jünger ist, dass man denkt, ich muss mich bestmöglich anpassen?
Ja.
An so ein System, was hier besteht, gar nicht System, aber an so eine Gemengelage irgendwie, das so ein Gefühl.
Ich würde dem auch zustimmen. Man hat diesen Weitblick noch nicht. Man kann nicht in Systemen denken oder noch nicht so gut und kann diese gesellschaftlichen Urteile nicht so von sich abwehren, weil man ja sehr fragil ist in seiner Entwicklung. So.
Und es ist und ja auch ein Zeichen der Jugend, dass man eigentlich immer so sein will wie alle anderen. Also man, das ist ja ganz selten, dass man so aus der Masse rausstechen will. Man möchte ja eigentlich so in dieser Masse aufgehen.
Das zeigt sich ja auch, ne? Wenn gewisse Kleidung dann in ist oder so, dann möchte jedes Kind, oder nicht jedes, aber viele Kinder möchten dann diese Kleidung haben und auch das tragen, was die anderen tragen.
Quasi zu einer Gruppe zu gehören. Man fällt ja damit nicht auf, weil es ja jeder hat, man ist Bestandteil und die Gruppe gibt ja auch so eine Form von Schutz.
Ja, man fällt auf im Nicht-Auffallen dann.
Genau.
Ne? Weil man hat ja dann,
also man...
Ja.
Schwindet so in so einem Ding. Ihre Eltern waren ja nun auch im Gefängnis. Es ist ja nichts, was so normal ist, in Anführungszeichen. Haben Sie gemerkt, dass das Spuren hinterlassen hat, als Sie ein bisschen älter waren? Also macht Gefängnis, mal abgesehen davon, dass Ihre Mutter ja auch sehr krank wurde danach oder im Gefängnis krank geworden ist. Aber hinterlässt Gefängnis auch Spuren anderweitig?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil ich natürlich meine Eltern, seit ich 6 war, so erlebt habe und nicht sagen kann, wie es anders gewesen wäre. Aber ja, natürlich hat das Spuren hinterlassen, vor allen Dingen bei meiner Mutter, aber auch bei meinem Vater. Ich habe mich dann manchmal gefragt, es gab immer so wie ein Set von Anekdoten, die aus dem Gefängnis erzählt wurden. Und je älter ich wurde, umso mehr fiel mir auf, dass das eigentlich das Schweigen darüber verdeckt hat. Weil es gab eben diese Anekdoten, die waren immer gleich, die wurden immer...
Die waren quasi, wenn das Wort Gefängnis fiel, wurden die abgespult.
Genau, dann wurden die abgespult. Und jenseits dieser Anekdoten gab es auch kein Gespräch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Frage zu stellen. Das war einfach besetzt von diesen Anekdoten und deswegen weiß ich auch vieles wirklich nicht.
Und Sie hatten irgendwann auch als Kind keine Lust mehr, quasi ständig Ihre Herkunft zu erklären.
Ja, das war einfach so deutlich. Ich bin dann in Aachen aufgewachsen. Und wenn ich meinen Geburtsort angeben musste, 1983, 84, 85, war natürlich sofort die Frage, was machst du denn hier sozusagen? Ja. Ne? Klar, ja, ist ja auch nicht böse gemeint, ja, aber es ließ sich nicht verbergen. Also ich hätte einen falschen Geburtsort angeben müssen.
Und man hat irgendwann keine Lust mehr, das immer wieder zu erklären, erzählen?
Nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht, weil immer dieselben Fragen kamen, wo ich häufig gar nicht wusste, wie ich darauf antworten sollte, gerade als Kind, war das schlimm für dich? Also solche banalen Fragen, da konnte ich gar nichts dazu sagen.
Mhm. Haben Sie irgendwann aufgehört, über Ihre Herkunft zu sprechen?
Ja, also es gab einen Moment oder es gab Jahre in meinem Leben, wo ich verheimlicht habe, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme, weil ich jemand anders sein wollte, aus einem anderen Milieu stammen wollte.
Aus einem Bildungsbürgermilieu?
Aus einem bildungsbürgerlichen Milieu.
Weil wenn ich Sie so sehe, denke ich, es ging Ihnen ja nicht darum, Rich Kid zu sein irgendwie.
Es ging mir nicht um Geld oder Ökonomisches, ne? Es ging mir um Kultur, Aneignung von einer gewissen Hochkultur. Und das habe ich mittlerweile, ne, das habe ich reflektiert mittlerweile.
Das finde ich auch gut, weil ich war ein großer Fan ihrer Eltern. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, die sind so herzlich und auch so herzig und so engagiert mit ihnen. Und dann denkt man, kann man das nicht sehen als so junger Mensch, der so irgendwie in so eine bestimmte Richtung strebt? Oder auch wie süß, sie wollten dann mit ihnen ins Museum. Also sie haben ja versucht, irgendwie einen Zugang zu kriegen zu dem, was der Junge halt so will.
Absolut. Das war mir ganz wichtig, dass ich mich da auch in keinen, ne, dass ich mich da auch in einem schonungslosen Licht darstelle, weil so war
das. Ja, das finde ich auch gut.
Das war eine Hürde auf jeden Fall. Da mussten einige Entwürfe mussten da aufeinander folgen, um dann Dinge freizulegen, vor denen ich mich dann auch geschämt habe und so. Aber ja, also ich bin da schon mit Scheuklappen hingestrebt in dieses Milieu. Und dann, wie Sie gerade schon gesagt haben, bin ich natürlich auch auf gläserne Wände, auf Barrieren gestoßen, so, die mir dann auch ermöglicht haben, irgendwie eine andere Sichtweise auf dieses Bestreben, was ich da hatte, zu ermöglichen.
Einfach. Auf welche Wände stößt man denn, wenn man sagt, ich bin ein Arbeiterkind, aber ich möchte eigentlich an die Uni, ich möchte einen kreativen Beruf, ich möchte Filme machen, ich möchte Literatur machen.
Da geht es ja eigentlich um alle möglichen Ressourcen, die einem ja nicht unbedingt, also von nicht mitgegeben bis, die einfach knapp sind bei einem. Also wir reden jetzt von Geld, wir reden von sozialen Kontakten, wir reden von kulturellem Kapital, das einem in der Familie mitgegeben wird. Und da merkt man an allen Ecken und Enden, dass man da einen Mangel hat. So.
Ja, man merkt das so, schon am Anfang sind so kleine Szenen, dann sind sie bei einem Freund und dann sagt die Mutter mal so ganz nebenbei so die Gabel und das kommt hierhin mit dem Besteck und weißt du nicht, wie man die Suppe löffelt irgendwie.
Ja, so. Dass man die vom Rand isst. Weil du es dort. Eben, ja. Richtig, ja.
Dann ist die Suppe vom Rand.
Mhm. Ja. Und mittlerweile,
man kriegt den Teller aber auch leer, wenn man sie einfach mit dem Mangel isst.
Richtig, ja. Richtig.
Also,
und mittlerweile habe ich da natürlich jetzt eine ganz andere Haltung zu und stelle auch ein bildungsbürgerliches Wertesystem in Frage, weil es natürlich auch irgendwie sehr einnehmend ist und von sich behauptet, dass irgendwie dass so allgemeingültig ist, dass das System was Wert hat so, und sonst kein anderes ist dem ebenbürtig so. Und da sehe ich da auch eine große, weiß nicht, also wenn man sowas von sich behauptet, dann sehe ich da eine große Angst oder eine große, wie sagt man?
Ich finde, man sieht da einfach auch viel Dünkel. Ja. Also, dass man so denkt, was bildet ihr euch eigentlich ein?
Genau, ja.
Dann esst eure Suppe halt aus der Mitte.
Ja.
So. Aber das kann man eben erst, wenn man ein Alter hat, so.
Ja.
Ja. Das kann man nicht als junger Mensch, wo man so denkt, oh je, jetzt habe ich auch noch die Suppe falsch gegessen und die falschen Turnschuhe habe ich auch noch an und alles ist irgendwie falsch. Ja, das ist nicht
gut. Und das fand ich auch da so gut beschrieben, dieses... Das wird einem ja erst bewusst in dem Moment, wo eben die Mutter von einem Freund dann das
wahrscheinlich
bemerkt.
Wahrscheinlich noch nicht mal auch böse gemeint oder so, sondern so sagt, ach, weißt du das nicht, ist man doch von da.
Ja, aber da, ne, also selbst da in diesen kleinen Alltagsmomenten, da schwingt ja dann das Urteil mit, so im Sinne von, warum hast du das nicht mitbekommen, so, warum weißt du das nicht? Und ja, also in ganz kleinen Momenten kriegt man schon so das Urteil zu spüren, auf jeden Fall. Ja.
Und wie fühlt man sich, wenn man so ein Urteil kriegt?
Scham ist ein großes Thema. Mhm. Man schämt sich dafür, das nicht so gewusst zu haben. Und später dann kann man es einordnen, weil man weiß ja, warum das nicht so passiert ist. Und das hat gar nichts mit damit zu tun, dass irgendwie ein Arbeitermilieu irgendwie ungehobelter ist oder was auch immer dafür Vorurteile irgendwie herrschen, sondern dass halt andere Umgangsformen herrschen, die einfach gleichberechtigt neben bürgerlichen Umgangsformen auch existieren dürfen.
Das ist zumindest meine. Gleichberechtigt muss man sagen, es gibt eine interessante neue Studie, die sagt, in Arbeiterfamilien sind Frauen gleichberechtigter als in allen akademischen Formen des Zusammenlebens. Fand ich interessant.
Das ist interessant und dem würde ich sogar unterschreiben. Ja.
Also muss man ja mal sehen.
Bildungsbürgerlichen Wohnhäusern passiert ja alles auch, aber halt stiller und leiser und man bekommt das alles nicht so mit.
Ja. Überhaupt nicht mehr. Bei Ihnen war ja die Dur-Welt Ihres Vaters und dann die Moll-Welt Ihrer Mutter so ein bisschen, die natürlich unglücklich war mit der Krankheit. Sie konnte nicht mehr so Geige spielen wie früher und da war so viel kaputt. Dann war man jetzt im Westen, aber irgendwie alles, was vorher auch schön war, war weg. Haben Sie sich manchmal gefragt, wären wir doch im Osten geblieben? Oder haben das Ihre Eltern thematisiert?
Nein, aber das wurde nicht thematisiert. Aber natürlich stand das irgendwie im Raum. Gerade aufgrund der Krankheit meiner Mutter und dass sehr schnell klar wurde, dass sie die Karriere oder das Leben, was sie sich vorgestellt hat, dass sie es nicht würde führen können. Aber es wäre mir unmöglich gewesen, diese Frage zu stellen. Das war einfach ein absolutes Tabuthema. Denn nun war es ja so gewesen und wir haben die
DDR verlassen. Und wenn man die Entscheidung in Frage stellt, ist es ja auch eine Form der Kritik dann? Oder hat man Angst, die Eltern zu verletzen?
Genau, es ist eine Form der Kritik. Und es stellt ja auch unser gesamtes Leben dann in Frage. Ne? Wenn man das nicht als positiv wertet, dass wir eben in Westdeutschland waren, dazu kam, dass meine Eltern eben immer betont haben, wie wichtig es ihnen gewesen sei, dass ich in Westdeutschland zur Schule gehen kann, dass ich alle Möglichkeiten habe, die ich nicht gehabt hätte in Leipzig. Es war ja nicht abzusehen, dass die Wende kommen würde. Und darum einmal mehr hätte ich nie diese Frage stellen können.
Das hätte ja auch so eine Form, das wäre ja wie, als Kind würde man denken, das ist dann undankbar.
Genau.
Die machen das alle für mich und dann komme ich noch und sage, ja, warum sind wir nicht drüben geblieben bei der Oma und so weiter.
Genau, ja. Also völlig unmöglich, völlig undenkbar.
Ist dieses sich manchmal undankbar fühlen auch ein Gefühl, das Sie kennen? Ja, oder?
Absolut, ja. Ich habe ihn ja, also ich habe ja praktisch dieses bildungsbürgerliche Werturteil, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, habe ich ja übernommen. Und ich habe ja diese Gewalt, die damit verbunden ist, habe ich ja an sie weitergegeben. So, ich war ja praktisch in meinen Urteilen, war ich ja ein bildungsbürgerliches Kind oder bin es geworden. So. Und habe ja dann die Gewalt weitergegeben. So. Also es ist schon, ja. Ist
ein also die Gewalt, Kern. Aber die...
Es ist eine symbolische Gewalt.
Genau, das wollte ich jetzt noch mal erklären, dass Sie jetzt nicht Ihre Eltern gehauen haben.
Es ist eine symbolische Gewalt, die nicht unbedingt, die ich jetzt auch nicht verharmlosen will. Da steckt schon einiges hinter.
Ja, das hat mir auch, ich muss sagen, es hat mir imponiert, dass Sie auch mit sich selbst so relativ schonungslos umgegangen sind. Und ja mit Sicherheit auch wussten, dass Frauen wie ich da sitzen und das lesen und sagen, der spinnt wohl. Wie kann der so zu diesen Eltern sein, die so irgendwie auch alles geben und, glaube ich, auch gesagt haben, wir wollen, dass du es gut hast und wir wollen, dass du deinen Weg gehen kannst, auch wenn der für uns sich null erschließt.
Ja.
Also ich meine, es wird heute in vielen Familien, egal welchen Bildungsgrad die haben, wenn man dann sagt, ich möchte zur Filmhochschule und so, dass die Eltern sagen, ja, also wäre mir eigentlich was anderes lieber. Vielleicht bei der Bank, so. Also das ist ja... Es ist ja auch schon noch mal eine Generationensache und dann natürlich eine Bildungssache. Also das ist viel. Ist es ein komisches Gefühl, wenn man über sich selbst schreibt und sich dann so... in Anführungszeichen nackig macht vor Leuten, auch mit Seiten, die man eigentlich nicht so gerne zeigen will von sich?
Ja, gleichzeitig habe ich aber den Drang, das zu tun. Also ich kann, ne, das sind so zwei Seiten in mir, die widerstreitend sind, aber letzten Endes hat das überwiegt, das tun zu müssen und zu wollen, so meinen eigenen Lebensweg zu rekapitulieren, weil der ja auch sehr verworren war, weil da sehr viel auch, ich sehr viel in mich aufgenommen habe und weitergegeben habe und da nochmal genau nachzuschauen und dann auch mit der Hoffnung, dass Leute sich darin wiederfinden, dass Leute für sich vielleicht dann auch eine Art Reflexionsprozess in Gang setzen können, durch die Lektüre dieses Buches vielleicht.
Dass das Weggehen eben auch immer bedeutet, etwas zurückzulassen. Und dass das Zurückgelassene ja nicht per se schlecht sein muss.
Genau,
oder?
Das,
ja. Wie ist es, wenn man sich mit seinem eigenen Leben beschäftigt, so intensiv?
Ja, eigentlich tut man das ja sowieso. Ich glaube, man tut das immer.
Aber da hat man ja noch mal einen anderen Blick auf sich, weil man auch quasi den Blick auf sich selbst so von innen hat, aber man guckt ja auch noch mal von außen irgendwie drauf.
Man guckt von außen drauf, aber man schließt, oder bei mir geht es so, ich schließe, habe damit auch was abgeschlossen. Dadurch, dass das jetzt als Geschichte da ist, habe ich selbst da Distanz dazu gewonnen und habe das Gefühl, jetzt ist es da. Ich habe das Buch auch für meine Tochter geschrieben, die 8 Jahre alt ist und die gar nicht mehr versteht, wenn ich ihr sage, ja, da gab es eine Mauer und es gab 2 Länder und man durfte nicht. Sie versteht das gar nicht. Und da hatte ich sehr stark den Impuls, es auch für sie aufzuschreiben. Und dadurch ist das in einer gewissen Weise zu einem Abschluss gekommen. Das ist jetzt da als diese Geschichte.
Und man kann auch all denen, die jetzt heute noch sagen, wenn sie sagen, ich bin dann und dann geboren, war aber dann da, kann man sagen, lies doch einfach das Buch.
Genau, frag mich nicht.
Da ist alles drin, lies doch einfach verdammt nochmal das Buch.
Ja.
Ist es für Sie auch so ein bisschen, Herr Ott, dass man so sagt, ich habe das jetzt aufgeschrieben und habe irgendwie das Gefühl, ich kann das jetzt lassen?
Nee, das ist weiterhin präsent bei mir irgendwie. Also dazu ist es vielleicht zu sehr immer noch in meinem Leben verbunden mit meinen Eltern, mit dieser Konfrontation dieser 2 Welten. So.
Was haben die denn gesagt zu dem Buch?
Also ich habe tatsächlich mit meiner Mutter einen Kurzurlaub gemacht letzten Sommer und ihr das zu lesen gegeben und ihr auch schon davor, das Jahr davor, irgendwie von diesem Projekt erzählt. Und wir hatten, sie hat es dann, in 3 Tagen hat sie es gelesen, ich saß mit dabei und wir haben viel drüber gesprochen und haben Dinge übereinander erfahren und über Dinge gesprochen, die wir, das gut war, dass wir drüber gesprochen haben. Also sie hat praktisch ihr grünes Licht gegeben dafür, dass ich das dann auch in die Welt, in die Öffentlichkeit geben kann.
Aber das wollten Sie schon haben.
Ja.
Finde ich gut. Ja. Das ist ja schon noch mal das eine, über sich selbst zu schreiben und sich auch schonungslos selbst zu betrachten oder auch fast schon zu sezieren. Das andere ist ja, das eben auch mit Menschen zu machen, die einem nahestehen. Also, wie war das für Sie, über Menschen so zu schreiben, die einem so nahestehen? Hat man da so eine Sperre, dass man denkt,
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nun kommen in dem Buch ja auch Menschen vor, die mir sehr nahe gestanden haben, die nicht mehr leben. Mein Vater, meine Großeltern. Aber ja, meine Mutter lebt noch. Und da überlegt man schon genau, was man schreibt.
Wie hat die reagiert auf das Buch?
Sie hat sich dann gefreut. Also ich glaube, sie hat sich da auch wiedergefunden, Stück weit auch in der Darstellung ihrer Schwierigkeiten oder einer Phase ihres Lebens, die nicht schön war. Und glaube, dass sie das positiv sieht. Also sie kommt jetzt auch nach Leipzig zur Lesung übermorgen. Ja, da
Standen Sie mit Ihrer Mutter im Austausch, wenn noch während des Schreibprozesses oder was dann danach? Mussten Sie es erstmal für sich dann selber schreiben? Oder war das, weil es wäre ja dann auch eine Möglichkeit gewesen, Dinge zu, ne, einfach eine Quelle zu haben, wie Dinge damals waren. Nochmal ein zweites Paar Augen von damals.
So? Das wollte ich gar nicht. Okay. Also das habe ich, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft, so wie Sie das gemacht haben. Ich habe in dem Buch nach dem Prinzip gearbeitet, alles, woran ich mich erinnere, ob das stimmt oder nicht, ob das so gewesen ist oder nicht,
ist hat mich nicht interessiert. Ist auch letztlich ja nicht erheblich,
oder? Genau, ich dachte, ich erinnere das und das ist in mir und das schreibe ich auf. Und deswegen auch Sie zu fragen, wie hast du das erlebt oder auch einfach, wie war das? Das wollte ich gar nicht. Also es war wirklich das Prinzip, ich habe auch nie irgendwas nachgeguckt. Da hat dann im Verlag, die haben dann noch korrigiert, weil ich einen Leipziger Straßennamen falsch geschrieben habe oder eben die Milchbar anders hieß, als ich geschrieben habe. Das haben die dann verändert, weil ich wirklich nicht nachgeguckt habe. Ich habe einfach das geschrieben.
Das ist mein Leben und das, genau. Was in mir noch drin ist und was ich noch weiß, das schreibe ich auf.
Das schreibe ich auf, das kommt in dieses Buch und ob das so gewesen ist, das ist eigentlich dann unerheblich.
Glauben Sie beide, dass ein sowas, dieses wir sind weg, also man ist irgendwo weggegangen, auch sehr bewusst weggegangen, also in Ihrem Fall nicht so bewusst, aber bewusst mitgenommen worden dann, dass ein das prägt fürs Leben?
Ja, also ich kann inzwischen sagen...
Sie waren ja viel weg.
Ich war viel weg, genau. Ach, ja. Ich habe das dann weitergemacht. Ich bin mein ganzes Leben immer weggegangen und hatte immer zwei Orte. Ich bin dann in den 90er Jahren, weil mir das zu viel war. Die Wende war für mich nicht einfach. Und da wollte ich raus und bin dann viel in Italien gewesen, habe da auch jahrelang gelebt und mache das immer noch. Also so dieses zwei Orte oder zwei Welten zu haben, zwischen denen man sich hin und her bewegt, das ist mir geblieben. Also ich habe quasi diese Situation dann nochmal erschaffen in meinem späteren Leben und fühle mich damit auch wohl.
Wie ist es bei Ihnen?
Es besteht die Möglichkeit auf jeden Fall, dass es den Horizont erweitert, ne? Wenn man nicht nur eine Welt kennengelernt hat, sondern mehrere.
Auch wenn das anfängliche neue Kennenlernen der Welt, der anderen Welt, eher schmerzhaft für Sie war.
Absolut, das geht damit einher auf jeden Fall. Ne? Dass es auch schmerzhaft ist in dem Sinne, dass man wahrscheinlich dann eine Art Heimat irgendwie dann nicht mehr so wirklich hat. Also ich spreche jetzt von mir, ne? Ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt auch gar nicht da allgemein drüber sprechen. Aber ich glaube, bei mir ist es so, also ich habe da eine Art Heimatlosigkeit auch, die dazugekommen ist, einfach, dass ich da jetzt, ne, mit einem Bein in dieser bildungsbürgerlichen Welt stehe. Ich sitze hier mit Ihnen in dieser Talkshow-Runde, habe ein Buch rausgebracht, mit dem anderen Bein aber noch sehr fest im Arbeitermilieu tatsächlich stecke, was so zum Beispiel das Ökonomische angeht.
Das heißt, wenig Geld.
Wenig Geld.
Das ist aber auch schon elegant ausgedrückt, muss ich sagen. Schon sehr. Was das Ökonomische angeht. Ja, also wenig Kohle. Ja, gut. Aber jetzt wird ja das Buch verkauft. So. Und dann macht's Ratterdatzong im Karton, oder? Also, das wird schon. Ich glaube aber auch, man muss sich ja nicht im Leben so positionieren, dass man sagt: Hier ist der Platz, an den ich gehöre, hier ist meine Gruppe. Also, dass man sagt, ich habe ein Bein hier und ich habe ein Bein hier und ich bewege mich in diesen Welten. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das klingt doch eigentlich auch bewusstseinserweiternd im besten Sinne.
Ja, schon, aber man ist ja schon in gewisser Weise, man verändert sich ja. Ob ich jetzt bei meinen Eltern zu Hause bin oder ob ich jetzt irgendwie in einem Seminar sitze oder hier mit Ihnen sitze, da sind ja zwei Persönlichkeitsanteile einfach in mir drin, die ich dann abrufen muss sozusagen.
Ich bin bereit, auch mit dem Arbeiterkind zu sprechen. Die können sofort die neue Persönlichkeit rauslassen.
Das werden wir sehen. Wenn das irgendwann passiert, dann ja. Genau, es ist auch anstrengend. Ne? Also ich habe da verschiedene Register auf jeden Fall, die ich da aufrufen muss und das Bedürfnis habe, aufzurufen. So.
Aber kann es sein, dass man, wenn man älter wird, da entspannter wird? Ich glaube schon.
Auf jeden, also ich kann das ja sagen, ich bin ja viel älter als Sie. Ich kann das sehr gut nachempfinden. Mir ging das genauso so mit 20, 25, 30. Inzwischen empfinde ich das eher als Bereicherung, auch die Erfahrung eben gemacht zu haben von DDR und Bundesrepublik, so ganz, ganz unten. Was damals schmerzhaft war, ist jetzt eher wie etwas Zusätzliches, was ich habe. Und das wird dann irgendwann, wird das gut. Es dauert noch ein bisschen, aber dann wird es gut.
Aber ich hoffe doch weiterhin mit Dingen in Widerstreit zu sein. Das ist schon noch mein Ziel, jetzt Dinge nicht so komplett zu übernehmen, sondern mein eigenes Wertesystem vielleicht zu finden, wo ich Dinge von beiden Welten integrieren kann. So. Und da bin ich, glaube ich, noch mitten im Prozess und versuche, mich da zu navigieren.
Mhm. Man hat in dem Buch immer mal so kurz den Eindruck, dass man denkt, es geht eben viel auch um das Ökonomische, also um Geld, weil Geld natürlich oft auch der Eintrittspreis in allen möglichen Sachen ist, zu Dingen, die man haben muss, in Anführungszeichen und so weiter. Aber ist Mittellosigkeit oder auch Armut oder wenig zu besitzen auch immer gleich ein Synonym für Scheitern? Nein, oder?
Also ich bin zum Beispiel durch mein Studium jetzt, also ich habe in Frankfurt am Main 4 Semester studiert, bin dann gewechselt nach Hildesheim.
Und war schön in Frankfurt, oder?
Ja und nein.
Ich bin Frankfurterin, Sie müssen ganz vorsichtig, ganz dünnes Eis hier.
Ja. Und bin dann praktisch gewechselt nach Hildesheim ans Literaturinstitut und habe in Frankfurt BAföG bekommen. Dadurch, dass ich im 4. Semester den Wechsel gemacht habe, ist mein BAföG verstrichen. So. Das heißt, ich musste mir den Bachelor selber finanzieren. Dann war Corona und ich habe tatsächlich einen Studienkredit aufnehmen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt auch konkret über Geld sprechen, über Zahlen, ich habe 16.000, ich hab 16.000 Schulden. Da sind Zinsen drauf und die Zinsen sind ordentlich. Da zahle ich jeden Monat 100 Euro Zinsen.
Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Ich hab so in meinem Umfeld, wir haben über das Buch gesprochen. Und dann sagt meine allerbeste Freundin, wem sagst du das? Mein Vater war Bäcker. So, ich komme nicht aus, ich bin die Erste, die jemals studiert hat. Natürlich hat mir das keiner bezahlt. Wovon auch? So, also, das ist ja, das gibt's ja. So, also das gibt's ja auch mehr, als man so denkt, wenn man selber, glaube ich, drinsteckt. Also da, natürlich ist unser System nicht so durchlässig, unser Bildungssystem, wie es sein sollte, aber doch durchlässiger, als es mal war.
Ja, also um auf Ihren Punkt zurückzukommen, das gibt es auf jeden Fall. Ich bin kein Einzelfall, aber das ist kein Grund, das irgendwie zu verharmlosen oder runterzureden, finde ich.
Ja. Okay, aber also ich sag mal, klar, arbeiten während des Studiums müssen natürlich viele. Klar ist es blöd, wenn die anderen in einer riesen Wohnung sitzen, 2,5 Zimmer und Mutti hat noch eine Einbauküche gekauft und jeden Monat kommen 1.000 Euro einfach so mal rüber. Klar, andere Welt. Aber also nur mal so für die zu Hause, die jetzt sagen, ja, musste ich auch machen. Dafür wissen sie auch, wie man arbeitet zum Beispiel. Das ist dann später auch sehr nützlich. Weil dann hat man schon mal gearbeitet, dann sagt man nicht, oh, das dauert aber lang, so ein Tag. Ja, also, ja, ich will es nicht trivialisieren, aber ich will nur sagen, es ist natürlich, ja, wenn man drinsteckt, ist das Gefühl, glaube ich, härter, als wenn man irgendwann danach drauf guckt, oder?
Wenn ich an den Punkt komme, dass ich dann mal drauf schauen kann, dann ja.
Na klar. Also, ich meine, Sie haben ein Buch geschrieben. Es gibt Menschen, die, glaube ich, ihr Leben lang davon träumen, ein Buch zu schreiben oder ein Buch zu veröffentlichen. Also, insofern, ja. Also, was ganz wichtig ist, für Sie daheim, lesen Sie diese beiden Bücher. Weil das bringt was. Das macht was im Kopf. Man beschäftigt sich damit. Es gibt Momente, wo ich mich geärgert habe. Es gibt Momente, wo ich hinfahren wollte, zu den Eltern sagen, nein, das kann so schlimm nicht gehen. Und dann wollte ich sie auch irgendwie umarmen und sagen, boah, was ein Scheiß. tut mir leid, so, das ist irgendwie gemein. Also das macht was mit einem, das Buch. Lesen. Bitte lesen. Und das Jahr ohne Sommer, ja, das hat mir, die nicht aus dem Osten kommt und auch keine Ostverwandtschaft hat, noch mal ganz viel auch erklärt. Also ich habe sowas verstanden, was da so unten drunter auch war, dieses in DDR, außen Westdeutschland. Und wo sind wir jetzt eigentlich, wir Menschen? Also das hat mich oft auch angerührt, muss ich sagen. Also das sind wirklich schöne Bücher. Lesen Sie alle, Sie wissen ja, lesen bringt im besten Fall Erkenntnisgewinn. Spaß macht es auf jeden Fall. In der Zeit macht man auch keinen Dreck irgendwo und keinen Unsinn. Und man ist von der Straße weg. Also es ist an sich, keinerlei Kalorien hat es noch dazu. Was lesen Sie gerade?
Eine Arbeiterin von Ribon, Didier Ribon, das ist neu erschienen.
Sie bleiben mal im Thema.
Ja, die hat es neu erschienen und dann habe ich es direkt angefangen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich habe meinen Lesestapel beiseite geschoben und habe das zu
mir. Sind Sie ein großer Leser?
Ich lese viel, versuche viel zu lesen, ja, schon.
Sie haben schon beruflich, Sie waren lange Jahre beim Aufbauverlag, Verlegerin, natürlich wahnsinnig viel gelesen. Was lesen Sie privat im Moment?
Im Moment lese ich wirklich ein Aufbaubuch, und zwar Leon Feuchtwanger Exil. Das ist wahnsinnig dick und ganz, ganz toll. Und das begleitet mich jetzt schon seit Monaten. Und da freue ich mich jeden Abend drauf, auf meine 10, 20 Seiten.
Also, das Jahr ohne Sommer von Constanze Neumann und Was ich zurückließ von Marco Ott. Wenn Sie sagen, also mit der Sendung, schauen Sie es einfach in der Mediathek. Sagen Sie es allen Menschen. Diese Sendung gibt es natürlich im Fernsehen zu einer festen Sendezeit, die allerdings sehr spät ist. Aber Sie können zu Hause jetzt selbst entscheiden, wann Sendezeit ist. Und dann machen Sie einfach die Mediathek an, drücken auf Fröhlich lesen. Und wir freuen uns und Sie hoffentlich auch. Also lesen Sie, haben Sie Freude. Vielen Dank für den Besuch.
Danke schön.
Ich hoffe natürlich, dass es abgeht wie Schmidts Katze, bei beiden selbstverständlich. Bei ihr noch mal ganz besonders, aus ökonomischen Gründen natürlich. So, also alles Liebe und Dankeschön an die Buchbar, dass wir hier zu Gast sein durften.